Ja, schön, dass wir gemeinsam praktizieren können heute, diesen sonnigen Tag. Ich bin schon vor der Morgensonne in den Schatten geflüchtet. Hat jemand von euch heute vielleicht schon frühmorgens aus dem Fenster gesehen? Also zumindest die. Könnt ihr mich hören? Ein paar schauen so verzweifelt auf ihren Bildschirm, ja, okay. Also ich nehme mal an, zumindest die von euch, die im Allgäu zu Hause sind, werden vielleicht auch mitgekriegt haben, was für ein schöner, klarer Tag heute ist im Vergleich zu den letzten Tagen. Es war heute besonders auffällig, dass schon um 5:30 es fast hell war draußen und so ein ganz tolles Morgenrot, das locker schon eine Stunde vorm Sonnenaufgang zu sehen war. Und wahrscheinlich wundert euch jetzt schon, was erzählt er da von seinen Wetterbetrachtungen. Aber das war natürlich kein Zufall, sondern ein geschickter pädagogischer Aufbau. Und zwar, um mir jetzt eine Freiwillige zu suchen, die oder der bitte Folgendes vorlesen möge. Wer hat Lust, was vorzulesen und hat es auch in seinem Chat stehen? Ja.
Mache ich.
Oje, du bist nur leider schlecht zu hören.
Ah, echt? Ja, dann muss jemand anders.
Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's, jetzt geht's. War nur die Anfangsheiserkeit.
Gut. Samyutta Nikaya, 46, Erwachungsglieder. 46, 12 bis 13, Sonnenaufgang 1 bis 2 in Savatthi. Dem Sonnenaufgang, ihr Mönche und Nonnen, geht dies voraus. Ist dies das Vorzeichen, nämlich das frühe Morgenrot. Ebenso nun auch, ihr Mönche und Nonnen, geht dem Erscheinen der sieben Erwachungsglieder dies voraus. Ist dies das Vorzeichen, nämlich Freundschaft mit Guten oder auf den Grund gehende Aufmerksamkeit. Wer gute Freunde, Freundinnen hat oder bewährt in gründlicher Aufmerksamkeit ist, von dem oder der ist zu erwarten, dass er oder sie die sieben Erwachungsglieder entfaltet und ausbildet. Und wie? Da ihr Mönche und Nonnen entfaltet, der Mönch, die Nonne, die Erwachungsglieder, Achtsamkeit bis Gleichmut, auf Einsamkeit gestützt, auf Entreizung gestützt, auf Auflösung gestützt, die in Loslassen übergehen.
Okay. Ja, vielen Dank mal für das Vorlesen und das akkurate Angleichen der Gender-Ungenauigkeiten des alten Texts. Finde ich, ist ein besonders schönes Gleichnis, das dann eben heute auch perfekt zu den meteorologischen Verhältnissen gepasst hat. Und mir ist eben das vorher gar nicht so bewusst gewesen, wie lange vor dem Sonnenaufgang man bei günstigen Verhältnissen schon das Morgenrot erlebt. Könnte ja vielleicht mal, falls das Wetter so bleibt, morgen früh darauf achten, wenn er auch wieder so früh aufsteht für die Morgenmeditation. Also es war schon ganz eindeutig nicht mehr Nacht und schon was Rotes da am Himmel. noch weit eine Stunde, bevor die Sonne tatsächlich aufgegangen ist. Und so hören wir hier vom Buddha diese schöne Metapher, dass dieses dem ganz wichtigen Ereignis des Sonnenaufgangs der sieben Erwachungsglieder in uns etwas vorausgeht und das schon vorankündigt. Und zwar, wenn jemand Umgang mit, das war ja die Übersetzung von Dr. Helmut Hecker, Umgang, Freundschaft mit guten Menschen, also mit Kalyanas, mit natürlich wollen wir nicht werten, welche das Menschen gut und schlecht sind, aber mit guten Menschen ist hier gemeint, Menschen, die die sich im Dhamma weiterentwickelt haben und die uns in der Richtung eine Inspiration und eine Führung oder Vorbildrolle und eine beratende Rolle einnehmen können. Und wenn jemand mit solchen Menschen Umgang pflegt, dann ist eigentlich zu erwarten, dass in diesen Menschen sich früher oder später die Erwachungsglieder auszubilden beginnen. Das ist dann eigentlich nicht mehr zu verhindern. Ja, so wie wenn man mit Menschen Umgang pflegt, die ein bestimmtes Interesse haben, dass man dann wahrscheinlich sich früher oder später auch dafür zu interessieren beginnt. Und weil, wenn einen das gar nicht interessiert, wird man mit denen ja auch keinen Umgang pflegen. Das ist ja auch, dass der, allein, dass wir einem Dhamma-praktizierenden, edlen Menschen ausgesetzt sind, führt schon dazu, dass etwas da auf uns abfärbt. Das Paradebeispiel eines guten Freundes, das muss ich jetzt nicht gendern, ist der Buddha. Dessen Stimme ja über 2.500 Jahre seinen Weg gefunden, ihren Weg gefunden hat, um auch uns hier und jetzt noch zu berühren. Manche von euch werden vielleicht aufhorchen bei der Kombination der Stimme eines anderen und auf den Grund gehender Aufmerksamkeit. Beschreibt der Buddha auch als ein Faktor, der oder zwei Faktoren, die maßgeblich dazu beitragen, dass rechte Ansicht in uns entsteht, nämlich die Stimme eines anderen, der eine oder anderen, und auf den Grund gehende Aufmerksamkeit. Also es bestätigt wieder, was wir auch schon im Zusammenhang der Erwachungsglieder gehört haben, dass es da so eine Kombination gibt, eine Information von außen empfangen und sich auch daran erinnern und sie auch mit unserer eigenen Achtsamkeit mit beziehungsweise die Arbeit, die wir so charakterisieren könnten, dass wir unsere Aufmerksamkeit, die ja permanent sich auf irgendetwas richtet, normalerweise automatisch gesteuert von den Intensitäten der Sinnesreize, ne, dass wir diese Aufmerksamkeit eben auch bewusst auf Aspekte, auf Themen, auf Sachverhalte richten können, von denen uns ein edler Freund oder eine edle Freundin gezeigt hat, dass das wichtig und ausschlaggebend ist. Wie zum Beispiel heute Morgen in der Meditation die Tatsache der Unbeständigkeit. Also eine Kombination, in der, das sind in Wirklichkeit zwei Lehrreden über die Morgenröte, wo einmal die edle Freundschaft, die Morgenröte, die Morgenröte, die edle Freundschaft symbolisiert und einmal die grundgehende Aufmerksamkeit. Diese auf den Grund gehende Aufmerksamkeit ist also ein sehr interessantes Phänomen. Das kommt in den Lehrreden in verschiedenen Kontexten vor. Und da ein Begriff, der in seiner Bedeutung relativ flexibel ist, also nicht in jedem Kontext immer ganz genau das Gleiche bedeuten muss. Wir haben das kennengelernt, so in der Rolle, dass es uns zum Beispiel die Unbeständigkeit zeigt oder die Daseinsmerkmale, auch die Bedingtheit der Phänomene können wir erkennen, wenn wir eine grundgehende Aufmerksamkeit darauf richten. Dann zum Beispiel sehen, dass unsere Empfindungen immer von Sinnesreizen provoziert werden. So als Beispiel. Und hier im Kontext der Glieder des Erwachens spielt die auf den grundgehende Aufmerksamkeit, das Yoni Somanasikara, auch eine immer wiederkehrende wichtige Rolle. Zum Beispiel auch in der Lehrrede, wo es über die verschiedenen die Nahrungen der Erwachensglieder geht. Das ist leider die Nummer nicht aufgeschrieben. Es ist, glaube ich, die zweite, findet ihr leicht im Kapitel zu den Erwachungsgliedern in der gruppierten Sammlung, 46. Kapitel. Buddha nach und nach die sieben Erwachungsglieder durchgeht und jeweils davon spricht, dass es eine Nahrung gibt, die dieses Erwachungsglied nährt und zum Entstehen bringt und aber auch das schon Entstandene zum Wachstum und zur Vollendung bringt. Was per se schon ein interessanter Punkt ist, weil manchmal ist unsere Aufgabe in der Meditation, ein nicht vorhandenes Erwachensglied zum Entstehen zu bringen. Und manchmal ist unsere Aufgabe aber auch, das Erwachensglied, das schon da ist, zu erkennen und weiter zu fördern. Na, das ist ja nicht so, dass das eine völlig von außen aufgezwungene Logik oder Evolution ist, die diese Erwachensfaktoren beschreiben. Es ist eigentlich ein Prozess, der sich natürlich ergibt, wenn wir schon deutlich unter dem Einfluss des Dhamma und der rechten Ansicht praktizieren. Wovon wir nicht immer hundertprozentig ausgehen können. Ja? Also der Geist, der noch sich aufs Erwachen zubewegt, wird natürlicherweise immer wieder die eine oder andere Abzweigung nehmen, sei es absichtlich, weil er vielleicht schon ein bisschen Bammel bekommt vor dem, was das Dhamma da jetzt zu zeigen beginnt. Ja, der Medibert hat schon rausgesucht. Die 51. Lehrrede. Vielen Dank, lieber Medibert. Wer es nachlesen will, 51. Lehrrede im 46. Kapitel der Gruppe. Sammlung. Ah ja, jetzt sind wir wieder auf Sendung. Ja, genau. Das, ihr habt schon eure Kameras ausgemacht. Sehr gut. Komisch, dass das da manchmal einfach weg ist. Aber scheint ja irgendwie Samsara-typisch zu sein, die Dinge auch einfach irgendwann aufhören. Oft nicht dann, wenn wir uns das wünschen oder vermutet hätten. Aber wir können da ja mit Gelassenheit und Gleichmut damit umgehen. Also es ist eine wichtige, ja, wie so eine, wie sagt man da, so ein Handlauf, wenn wir irgendwo eine Treppe rauf und runter wollen, dann können wir uns da dran festhalten. Und, also festhalten können wir es natürlich nicht, sonst würden wir uns ja nicht weiter bewegen können. Also wir können unsere Hand da dran entlang gleiten lassen. Und so ähnlich ist es auch mit den Erwachungsgliedern, bringt auch nicht viel, uns da an einem festzuhalten, dann geht der ganze Prozess nicht weiter. Und trotzdem bietet uns an jedem Moment unserer Annäherung ans Erwachen bietet uns die Logik der Erwachungsglieder Halt und Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein. So, jetzt aber noch, bevor ich mich wieder verplaudere, blendet immer mehr, zu den Erwachungsgliedern und deren Nährstoffen. Und da können wir aber mal ganz prinzipiell unterscheiden, dass der Buddha bei manchen Erwachungsgliedern unspezifisch bleibt und bei manchen spezifisch wird. Hören wir uns mal an, wie das jetzt zum Beispiel beim ersten Erwachungsglied, dem Sati, der Achtsamkeit, der erinnernden Achtsamkeit klingt. Da ist es, und da sind es unspezifische Faktoren, und zwar nennt der Buddha hier einfach Dinge, die Basis für Sati-Sampo-Changa sind. Die sind die, beziehungsweise denen regelmäßig auf den Grund gehende Aufmerksamkeit zu schenken, gilt als Nahrung für das Entstehen und die Vervollkommnung von Sati-Sampo-Changa, also vom Erwachungsglied der erinnernden Achtsamkeit. Zu beachten ist hier zum einen einmal die regelmäßige Aufmerksamkeit. Also es handelt sich hier durchaus um eine Gewohnheitsformung, dass wir, je öfter wir das machen, je öfter wir damit unsere Zeit verbringen, desto mehr wird das zu einer selbstverständlichen Gewohnheit des Geistes. Und zwar was? Ne? Dass wir unsere auf den Grund gehende Aufmerksamkeit würde hier in dem Zusammenhang bedeuten können, unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten und gleichzeitig die volle Bedeutung dessen im Bewusstsein haben. Und zwar wird das Regelmäßige, die Aufmerksamkeit darauf richten, auf die Tatsache, auf die Möglichkeit, Achtsamkeit zu praktizieren, zur Nahrung für das Entstehen und die Vervollkommnung der Achtsamkeit. Ja, das ist zum einen mal direkt meditationsrelevant, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Also jedes Mal, wenn diese geistige Bewegung raus aus der Zerstreutheit und hin zur Achtsamkeit gelingt, konditionieren wir unseren Geist in diese Richtung. Und zum anderen können wir uns natürlich überlegen, was gibt es für allgemeine Dhamma-Qualitäten, die die Achtsamkeit fördern und unterstützen. Das würde auch zur grundlegenden Aufmerksamkeit dazugehören, dass wir zum Beispiel ganz menschlich merken, wann uns Achtsamkeitspraxis leicht fällt, wann es uns schwer fällt, wie wir darauf achten können, dass dieses Entstehen und Vervollkommnen von Sati optimalerweise gefördert wird. Zum Beispiel durch die Sila-Praxis oder den dreifachen guten Wandel, das, die kleine Hausaufgabe von gestern, wo ihr eine Lehrrede hättet lesen können oder sollen. Da wurde das so beschrieben, zum Beispiel, dass der dreifache Wandel, also die Gewohnheit des Geistes oder die Gewohnheit des Menschen in Gedanken, Worten und Taten, darauf zu achten, dass das nichts Unheilsames ist, wurde da direkt als eine Grundlage für die vier Achtsamkeitsrahmen genannt. Vielleicht auch einfach die Tatsache, dass wir schon die Erfahrung gemacht haben, dass Achtsamkeit uns gut tut, uns wichtiges Sehen hilft. Das Vertrauen, das dadurch entsteht, das kann auch ein wichtiger Nährboden für weitere Achtsamkeitspraxis sein. Dann, um jetzt mal weiterzugehen, wenn da Fragen auftauchen, könnt ihr euch natürlich auch zu Gesprächen melden. Das zweite Erwachungsglied, Dhamma Vichaya, die Dhamma-Ergründung, da nennt der Buddha eine spezielle Nahrung dafür. Und zwar sagt er, es gibt heilsame und unheilsame Zustände, helle und dunkle Zustände, und dabei regelmäßig auf den Grund gehende Aufmerksamkeit zu praktizieren, ist die Nahrung für das Entstehen und Vervollkommnen von Dhamma-Ergründung. Das heißt, dass wir einfach auch verstehen, welche Auswirkungen das Dhamma auf die Qualität unseres Erlebens hat, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es beide Möglichkeiten gibt. Es gibt die Möglichkeit, dass der Geist unterstützt vom Dhamma sich in eine heilsame Richtung entwickelt, sprich immer mehr von Gier, Hass und Verblendung loskommt. Es gibt aber leider auch die Möglichkeit, dass er immer wieder in Richtung Gier, Hass und Verblendung sich zurückbewegt. Und wir werden mit mehr Interesse und mehr Klarheit das Dhamma ergründen, wenn uns bewusst geworden ist, dass es hier auch um etwas geht, und zwar um das Erlangen tatsächlich heilsamer Zustände oder das Loswerden unheilsamer Zustände. Es ist ja nicht so, dass wir auf die Welt kommen mit einem bestimmten heilsam-unheilsamen Mischverhältnis und das dann unser ganzes Leben lang so ist. Ne? Jeder Moment unserer Praxis bestimmt das hier mit. Beim dritten Erwachungsglied, dem Virya, also dem Einsatz oder der Tatkraft, Wort Virya wörtlich kommt eigentlich von Held oder Heldin, kann es natürlich auch sein. Also das, welche Merkmale machen das Heldenhafte an einem Menschen aus, könnte man sich überlegen. Der Buddha listet hier drei Attribute auf. Das ist Arambha Dhatu, Nikkama Dhatu und Parakamma Dhatu. Das erste kann man recht einfach übersetzen als Initiative ergreifen. Ja, irgendwie, wenn man sich vorstellt, so Held oder Heldin am, weiß nicht, am Schlachtfeld und alle wollen schon wieder wegrennen und der eine übernimmt dann die Initiative und dreht alles wieder um. Ist jetzt natürlich ein Held nicht in einem heilsamen Zusammenhang, aber nur so als Metapher. So, Initiative, also, ja, ich werde mich jetzt da reinknien und die Unbeständigkeit ganz genau anschauen. Dann haben wir Nikkama Dhatu. Und Parakamma Dhatu, und die sind von der Bedeutung her recht ähnlich. Das eine würde ich übersetzen mit Einsatz, darum sage ich auch hier immer Einsatz, also dass man auch bereit ist, da was reinzulegen, dass man nicht so zurückhält und sich denkt, naja, hoffentlich verrutscht meine Frisur nicht, wenn ich jetzt aufs Schlachtfeld renne, oder hoffentlich passiert mir nichts, ja, hoffentlich hoffentlich beunruhigt mich das nicht, wenn ich jetzt mir die Unbeständigkeit anschaue, weil ich habe dann später noch was vor und so irgendwie, ne, dass man da so zögerlich ist und nicht bereit ist, einen Einsatz zu setzen. Und das andere könnte man ganz gut mit Ausdauer übersetzen. Initiative, Einsatz oder Einsatzbereitschaft und Ausdauer. Wie ging das? Na, egal. Das folgt wieder derselben Logik. Bei Initiative, Einsatz und Ausdauer regelmäßig auf den Grund gehende Aufmerksamkeit anzuwenden. Das ist die Nahrung für das Entstehen und Vervollkommnen der Einsatzbereitschaft. Also immer wieder diese Qualitäten in der Meditation erkennen oder auch erkennen, dass sie gerade fehlen und dann dafür sorgen, dass man da gut ausgestattet ist. Ne? Auch hier ist es natürlich förderlich, wenn wir das in unserem Alltag auch üben und auch darauf achten, dass wir eine gewisse Konsequenz oder Disziplin, also vielleicht ist das Wort nicht so beliebt, aber das kann ja auch was Positives sein, ne, so eine gewisse, dass man ein Mensch ist, in der Lage ist, eine gewisse Vorgabe auch durchzuziehen. Das hilft ja beim Meditieren und beim Üben der Erwachungsglieder schon enorm. Ne? Dass man es gewohnt ist, den inneren Schweinehund oder die innere Schweinehündin klein zu halten und quasi da auch ein gewisses Selbstvertrauen mitbringt, das einem dabei hilft, mal sitzen zu bleiben, auch wenn gerade irgendwelche inneren Sirenengesänge einem einreden wollen, jetzt ist aber genug oder jetzt mach doch mal was anderes. Oder jetzt hör mal auf mit der Unbeständigkeit, übertreib das nicht, interessiert mich das nicht. Ja, das sind ja oft in kritischen Momenten Stimmen, die versuchen uns wegzubringen von dem, was eigentlich gerade besonders wichtig wäre. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Minuten extra. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Bei Piti haben wir wieder unspezifische Angaben, Dinge, die Basis für Piti Sambhujanga sind, denen regelmäßig sorgfältige Aufmerksamkeit geben, ist die Nahrung für das Entstehen und Vervollkommnen von Piti Sambhujanga, also von Piti als Erwachungsglied. Das ist vielleicht hier mal interessant, das auch so zu betonen. Also nicht irgendwie jede beliebige Form von Piti, von Freude, qualifiziert sich als das Erwachungsglied Freude. Und das ist natürlich, dass das auch mal missverstanden wird, aber kann auch recht fatale Folgen für unsere Dhamma-Praxis haben. Ja? Also wenn man das hier ein bisschen missversteht und vielleicht zu der Ansicht kommt, dass egal welche Art von Freude, Hauptsache wir freuen uns über irgendwas und das ist dann ein guter Einstieg in die Meditation, dann trainieren wir uns da ja indirekt an, Freude wieder nicht im Rahmen der Erwachungsglieder zu suchen, wo Piti ja zusammenhängt oder abhängt von Achtsamkeit und Dhamma-Ergründung und Einsatzbereitschaft. Ne? Und das würde das Piti, das hier vom Buddha ja auch extra noch Niramisa Piti, also so eine innere abgewandte oder überweltliche Freude, würde dem nicht gerecht werden. Das einfach jetzt so, ich weiß nicht, wenn mir irgendein Hobby Freude macht, dann natürlich kann man das auch machen. Ja, aber wenn man das jetzt versucht, so in die Bhujangas rein zu pressen, dass man sagt, ich weiß nicht, ich stricke gern Pullover und das macht mir so eine Freude und das ist jetzt auch Praxis der Erwachungsglieder, wenn ich was mache, was mir Freude macht, und dann bin ich da quasi schon gut vorbereitet. Also es geht wieder viel mehr darum, dem im richtigen Moment zu erkennen, da entsteht jetzt etwas Freudiges durch die Achtsamkeitspraxis und durch dieses Erkennen wird dem dann mehr Raum gegeben und bekommt das die Möglichkeit, sich noch weiter auszudehnen, sodass es wirklich diesen unterstützenden Effekt für unsere Achtsamkeitspraxis hat. Ne? Wie ich das heute früh in der Meditation auch versucht habe zu zeigen, dass etwas, das wir mit Freude machen, machen wir auch oft auch mit mehr Aufnahmebereitschaft oder mit mehr Begeisterung natürlich, aber auch mit mehr Vertrauen, ne? So dass uns vielleicht das ja eher herausfordernde Sehen der Unbeständigkeit dann dadurch trotzdem zugänglicher oder sympathischer wird und wir uns dann mehr auch darauf einlassen können. Ja? Was allerdings schon förderlich sein kann, auch für das Piti als Erwachungsglied, ist, dass wir immer wieder die Erfahrung machen, dass durch die Dhamma-Praxis, in der es ja immer in irgendeiner Form auch um das Loslassen geht, freudige, angenehme Erfahrungen erleben. Ne? Das muss ich ja nicht jetzt nur streng auf den Meditations- und Achtsamkeitskontext beschränken. Also wir haben viele Möglichkeiten, uns mit Piti vertraut zu machen in der Dhamma-Praxis. Zum Beispiel durch die Sila-Praxis, wo wir uns freuen können, niemanden zu schaden. Durch das Üben der Gebefreudigkeit, durch Dankbarkeit. Und na, es geht immer wieder darum, diese Geschmacksverfeinerung zu erleben, dass es eben Arten der Freude gibt, die nicht davon abhängen, dass ich jetzt irgendwie das knalligste Bonbon in den Mund stecke. Gerade durch Virya, durch Einsatz bedingte Freude ist auch sehr empfehlenswert, weil das dann in der Kombination zu einer Zuversicht und zu eine positive Art von Selbstvertrauen entstehen lässt. Also auch so was wie ein Erfolgserlebnis vielleicht. Ich übe jetzt Achtsamkeit und dadurch komme ich wirklich an einen Punkt, wo ich was zu sehen beginne, und da möchte ich mir jetzt noch mit Begeisterung noch weiter reingehen. Ich merke schon, es ist langsam knapp mit der Zeit. Bei Passati, bei der Beruhigung oder Entspannung, nennt der Buddha auch spezielle Bedingungen. Und zwar erwähnt er nur, dass es Entspannung der körperlichen und Entspannung auf der geistigen Ebene gibt. Und dabei regelmäßig auf den Grundkern der Aufmerksamkeit zu verwenden, ist die Nahrung für die Entspannung. Das heißt, wir können uns nochmal genauer anschauen, wie fühlt sich das körperlich an, wie fühlt sich es geistig an, wenn wir, wie ich auch in der Meditation versucht habe einzubauen, wenn die Beruhigung dadurch entsteht, dass das Piti, dass die Freude nicht dann so für sich allein in eine Richtung schießt, sondern in Verbindung bleibt mit den Dhamma-Einsichten, die dazu geführt haben. Ja, wenn ich Unbeständigkeit betrachte und dadurch entsteht Einsatz und Freude, dann kann ich die sehende Unbeständigkeit ja auch wieder natürlich weiterführen und auch auf die Freude beziehen, und dadurch entspannt und beruhigt sich die schon automatisch. Bei Samadhi gibt es spezielle Charakteristika, und zwar die der Ruhe und der Unabgelenktheit. Vielleicht spreche ich darüber auch noch mehr in den nächsten Tagen, wie das sich bei Samadhi und Upekkha, soweit sind wir auch noch gar nicht in der Einzelschrittbesprechung. Ja, die Piti, Passati, also die Freude, Entspannungszusammenhänge habe ich jetzt schon erwähnt. Versucht da vielleicht mal drauf zu achten. Auch bei der Freude nicht diese Abzweigung zu nehmen, jetzt habe ich endlich was Schönes, sondern die Erkenntnis, die zur Freude geführt hat, auch auf die Freude anzuwenden. Da möchte ich es damit jetzt mal gut sein lassen und euch wieder in die Meditation schicken und wünsche euch einen guten Praxistag zusammen.